Willkommen zu The Debate. Im deutschen Gesundheitswesen erleben wir ja gerade eine, ja, gewaltige Verschiebung. Nach Jahrzehnten, in denen Patientendaten in, ja, abgeschotteten Datensilos gefangen waren, scheint die Zukunft jetzt endlich vernetzt und offen zu sein. Die Frage, die uns heute beschäftigt, ist: Was ist denn der wahre Motor hinter dieser Revolution? Ist es der massive politische Druck durch das Krankenhauszukunftsgesetz, das mit wirklich harten finanziellen Strafen droht? Das ist meine Position. Ohne diesen Zwang von außen gäbe es, so glaube ich, keinen echten Wandel.
Oder, und das ist eben meine Überzeugung, erleben wir hier eine rein technologische Zwangsläufigkeit. Ich meine, neue Standards wie 4 sind in alten Architekturen so haushoch überlegen, dass der Wandel ohnehin nicht aufzuhalten war. Die Politik hat da, wenn man so will, einen fahrenden Zug nur noch beschleunigt.
Dann fange ich mal an. Ich glaube, wir machen uns da etwas vor, wenn wir denken, dieser Wandel käme von innen heraus. Mal ehrlich, die Konzepte von Interoperabilität, die sind Jahrzehnte alt. Passiert es lange Zeit so gut wie nichts. Der entscheidende Punkt am Krankenhauszukunftsgesetz, dem KHZG, sind ja nicht die 4,3 Milliarden Euro an Fördergeldern. Geld wurde schon oft verteilt. Der wahre Gamechanger sind die Sanktionen. Ab 2026 drohen Kliniken, die ganz grundlegende digitale Dienste wie etwa ein Patientenportal nicht anbieten, Abzüge von bis zu 2% ihres Rechnungsbetrags. Und zwar für jeden einzelnen stationären Fall.
2%. Das klingt jetzt auf den ersten Blick ja nicht nach der Welt.
Aber das summiert sich brutal. Für ein mittelgroßes Krankenhaus reden wir da schnell über Millionenverluste pro Jahr. Das ist schlichtweg existenzbedrohend. Und genau dieser massive finanzielle Schmerz, das ist die Brechstange, die wir gebraucht haben, um den sogenannten Vendor-Login aufzubrechen. Die Hersteller der großen Krankenhausinformationssysteme, der KISS, die hatten doch jahrelang überhaupt kein Interesse daran, ihre Systeme zu öffnen. Ihr Geschäftsmodell basierte ja darauf, die Kliniken mit proprietären Schnittstellen an sich zu binden. Jeder Datenaustausch war ein teures, individuelles Projekt. Erst die Androhung dieser empfindlichen Strafen zwingt sie jetzt, sich endlich auf offene, standardisierte Schnittstellen einzulassen. Wir reden hier vor allem über ISIC, das ist sozusagen die deutsche Gebrauchsanweisung für den internationalen Standard FHIR. Der Wandel ist also das Resultat einer knallharten ökonomischen Zwangslage, nicht einer plötzlichen technologischen Erleuchtung.
Okay, den Punkt mit der Brechstange, den verstehe ich. Aber ich glaube, du unterschätzt, wie morsch die Tür schon war, die da aufgebrochen wurde. Der technologische Druck war intern schon riesig. Um das zu verstehen, müssen wir uns vielleicht kurz die Architektur ansehen. Die meisten Systeme da draußen sind heute noch sogenannte Electronic Medical Records, kurz EMA. Das sind im Grunde nichts anderes als digitale Versionen der alten Papierakten. Die Daten sind episodenhaft, also nur für einen bestimmten Krankenhausaufenthalt relevant und in sich geschlossen. Das ganze Systemprinzip ist Containment, also das Festhalten von Daten.
Ja, das ist ein gutes Bild. Das heißt also im Grunde, die Daten sind nur für diesen einen Behandlungsfall nützlich und danach wieder im Archiv verschwunden.
Genau. Und das ist für die moderne Medizin eine Katastrophe. Demgegenüber stehen eben moderne Architekturen, die sogenannten Electronic Health Records, kurz EHR. Die sind von Grund auf für Interoperabilität gebaut. Sie denken nicht in Episoden, sondern patientenzentriert. Sie bauen eine lebenslange, longitudinale Gesundheitshistorie auf. Und das ist der entscheidende Punkt. Sie sind nicht passiv, sondern ereignisgesteuert. Sie können also auf externe Informationen reagieren. Die alten EMR-Systeme sind für die wirklich spannenden KI-Anwendungen, die wir heute entwickeln, komplett unbrauchbar. Eine Sepsis-Vorhersage zum Beispiel, die muss Trends über längere Zeit analysieren können. Das geht mit einem isolierten Snapshot eines einzigen Krankenhausaufenthalts einfach nicht. Diese technologische Sackgasse hat einen enormen Leidensdruck bei Ärzten und Kliniken erzeugt. Der Wunsch nach Veränderung war also längst da. Das KHZG hat ihm nur einen offiziellen Startschuss und einen Zeitplan gegeben.
Ich sehe absolut die technologische Notwendigkeit, die du beschreibst. Aber ich glaube, du unterschätzt die Trägheit des Systems und die schiere Marktmacht der etablierten Anbieter. Wenn die neue Technologie so überlegen ist, warum hat sie sich dann nicht längst von selbst durchgesetzt? weil die KIs-Hersteller über Jahrzehnte ein extrem profitables Ökosystem aufgebaut haben. Hohe Wechselkosten, proprietäre Datenformate. Eine Klinik, die einmal im System von Anbieter X war, kam da praktisch nicht mehr raus. Das war ein stabiles Gleichgewicht. Und kein Unternehmen gibt ein solches Gleichgewicht freiwillig auf, nur weil es eine technisch elegantere Lösung gibt.
Aber dieses Gleichgewicht war doch schon am Bröckeln. Der Schmerz im klinischen Alltag wurde doch immer größer.
Mag sein, aber Schmerz allein führt nicht zur Investition von Millionen. Hier kommt das KHZG ins Spiel. Ganz konkret der Fördertatbestand 2, der die Patientenportale vorschreibt. Der schreibt nämlich nicht nur vor, dass es ein Portal geben muss, sondern auch, wie es kommunizieren muss, über standardisierte Schnittstellen. Das ist der Angriff auf das Herz des alten Geschäftsmodells. Plötzlich müssen die Kieshersteller ihre heiligen Datentöpfe öffnen. Ohne diese gesetzliche Vorschrift, untermauert mit der Drohung von 2% Umsatzverlust, würden sie ihre Monopole bis heute verteidigen. Die beste Technologie nützt nichts, wenn die ökonomischen Anreize in die entgegengesetzte Richtung zeigen.
Ich verstehe deinen Fokus auf die Ökonomie, aber ich würde die Kausalität genau andersherum sehen. Du siehst das Gesetz als die primäre Ursache. Ich sehe es als eine intelligente Reaktion auf eine bereits existierende technologische Realität. Der Gesetzgeber hat Fiat ja nicht erfunden. Er hat nur erkannt, dass es da endlich einen modernen Standard gibt, der das Potenzial hat, die alten Probleme zu lösen. Schauen wir uns doch mal den alten Standard an, HL7 Version 2. Der wurde ja oft als Nicht-Standard-Standard verspottet.
Ah ja, weil im Grunde jeder Anbieter sein eigenes Süppchen gekocht hat, oder?
Exakt. Durch sogenannte C-Segmente konnte jeder die Nachrichten so anpassen, dass am Ende kaum eine Schnittstelle der anderen glich. Jede einzelne Anbindung war ein teures, langwieriges Projekt. Vier ist dagegen eine völlig andere Denkweise. Man muss sich das so vorstellen, HL7V2 war wie ein Fax. Man hat ein ganzes Dokument auf einmal losgeschickt, egal ob der Empfänger alles brauchte oder nicht. Eine starre Push-Kommunikation. Vier ist dagegen wie eine Google-Suche für Gesundheitsdaten. Es zerlegt Daten in logische Ressourcen, ein Patient, ein Laborwert, eine Diagnose. Und über eine moderne API kann eine App eine aktive Pull-Kommunikation starten. Sie kann gezielt fragen, gib mir den letzten Laborwert für Patient Meyer und bekommt genau das und nur das zurück. Diese technische Effizienz und Eleganz erzeugt einen Sog, dem sich der Markt auf Dauer sowieso nicht hätte entziehen können. Das KHZG hat diesen unausweichlichen Prozess nur formalisiert und, zugegeben, massiv beschleunigt.
Aber dieser Sog reicht in einem so konservativen Markt einfach nicht aus. Eine überlegene Technologie setzt sich nicht automatisch durch. Es gibt unzählige Beispiele dafür. Der entscheidende Punkt ist doch die Verbindlichkeit. ISIG, also diese deutsche FAR-Anleitung, wurde ja nicht zur Pflicht, weil alle Entwickler die so toll fanden, sondern weil das KHZGC sie zur Bedingung für Fördermittel und zur Voraussetzung für die Vermeidung der Sanktionen gemacht hat. Ohne diese Zähne wäre ISIG ein Papiertiger geblieben. Eine von vielen guten Ideen, die in der Schublade verschwinden, während die Anbieter weiter ihre teuren, proprietären Schnittstellen verkaufen. Die Politik hat hier nicht nur beschleunigt, sie hat die Richtung verbindlich vorgegeben.
Du sagst, die Politik gibt die Richtung vor. Ich würde sagen, die Technologie schafft erst die politischen Optionen. Nehmen wir doch das Beispiel der Messenger-Dienste, das du vorhin gestreift hast. Jahrelang haben Ärzte über unsichere Kanäle wie WhatsApp kommuniziert, ein unhaltbarer Zustand. Jetzt kommt der TI-Messenger, kurz TIM, als sichere, standardisierte Lösung. Das technologisch wirklich Spannende daran ist doch, dass er auf dem offenen, dezentralen Matrix-Protokoll basiert. Das erlaubt eine Föderation. Also einen Zusammenschluss verschiedener Anbieter. Es entsteht kein neues Monopol. Und genau diese Eigenschaft Offenheit, Dezentralität hat die Technologie für den Gesetzgeber doch erst attraktiv gemacht.
Das ist ein interessanter Punkt. Aber macht er nicht eher meine Position stark? Die Technologie war da, ja. Das Matrix-Protokoll gibt es schon eine Weile. Aber hätte sich eine nationale, interoperable Lösung ohne den regulatorischen Rahmen der Telematikinfrastruktur und den Zwang zur Einführung durchgesetzt? Niemals. Wir hätten ein Dutzend Insellösungen von Kliniken und Startups gehabt, die nicht miteinander reden können. Der nationale Standard entsteht erst durch den zentralen politischen Willen, ihn für alle verbindlich zu machen. Die Technologie liefert die Werkzeuge, aber das Gesetz schreibt die Bauanleitung vor.
Aber die Art der Werkzeuge bestimmt doch, was überhaupt gebaut werden kann. Hätte die Technologie nur eine zentrale, geschlossene Plattform zugelassen, wäre der politische Widerstand riesig gewesen. Die dezentrale Architektur war die Voraussetzung für die politische Akzeptanz. Die eigentliche Revolution findet auf der technischen Ebene statt, nicht im Gesetzestext. Das KHZG schreibt ja nicht vor, wie man eine Vier-Schnittstelle programmiert. Es setzt nur den Rahmen, damit die bereits existierende, überlegene Technologie endlich zum Einsatz kommen kann. Der Wandel von starren Push-Nachrichten zu flexiblen Pull-Anfragen, das ist der fundamentale Umbruch. Das Gesetz flankiert das nur. Es ist der Katalysator, aber nicht die chemische Reaktion selbst.
Also du nennst das einen Katalysator, für mich ist das eher die Zündkapsel. Ohne die passiert halt einfach gar nichts. Sehen wir uns die Realität doch an. Glaubst du ernsthaft, dass die großen KI-Hersteller ohne den Druck der Sanktionen ihre profitablen Geschäftsmodelle freiwillig über Bord geworfen und in die Entwicklung offener Vier-Sanktionen investiert hätten? Sie wären doch die Letzten gewesen, die sich bewegen. Sie hätten gewartet, bis die Kliniken aus reiner Verzweiflung zu ihnen kommen und für teures Geld eine Notlösung kaufen. Der Markt hätte das Problem nicht von selbst gelöst. Die Sanktionen haben die Spielregeln fundamental verändert. Plötzlich ist es teurer, nichts zu tun, als zu investieren. Das ist der Kern meiner Argumentation.
Vielleicht hätten sie sich nicht aus Nächstenliebe bewegt, aber aus strategischer Notwendigkeit. Die architektonische Schuldenlast der alten Systeme ist ja real. Diese Systeme sind kaum noch wartbar, geschweige denn erweiterbar. Jeder neue Wunsch der Ärzte ist ein riesiger Aufwand. Gleichzeitig sehen die Kliniken, was technologisch bei Startups und internationalen Anbietern möglich ist. Der Druck der Nutzer, der Ärzte und Pflegenden wurde immer größer. Irgendwann wäre der Punkt gekommen, an dem eine Klinik gesagt hätte: Wir werfen das alte System raus und nehmen ein modernes vierbasiertes EHR, weil wir sonst keine guten Leute mehr bekommen. Das KHZG hat diesen Prozess synchronisiert. Es hat allen den gleichen Abgabetermin gesetzt, was das Henne-Ei-Problem löst. Aber der Exodus aus den alten Systemen wäre so oder so gekommen, vielleicht nur unkoordinierter und, ja, langsamer.
Meine Position bleibt dabei. Der immense finanzielle Druck durch die Sanktionen des KHZG ist der entscheidende Impuls. Er ist der einzige Mechanismus, der stark genug ist, um diese verkrusteten Machtstrukturen und den Vendor-Lock-in aufzubrechen. Er zwingt alle Akteure, Kliniken wie Hersteller, zu einem schnellen, radikalen Wandel hin zu offenen Standards. Eine Veränderung, die aus reinem technologischem Antrieb ein Jahrzehnt länger gedauert hätte oder in einem Flickenteppich aus Insellösungen versandet wäre.
Und ich bleibe bei meiner Sichtweise, die technologische Überlegenheit von Architekturen wie FAIR und dem gesamten ERA-Konzept ist so erdrückend, dass der Wandel unausweichlich war. Die alten, episodenhaften EMR-Systeme sind eine technologische Sackgasse. Sie können die Anforderungen an eine moderne, KI-gestützte und patientenzentrierte Medizin schlicht nicht mehr erfüllen. Das KHZG ist ein wichtiger Taktgeber, der den Prozess harmonisiert und beschleunigt, aber die strategische Richtung, der Weg aus den architektonischen Schulden der Vergangenheit, wird von der Technologie selbst vorgegeben.
Worin wir uns aber wohl einig sind, ist: Die Ära der geschlossenen IT-Systeme im deutschen Gesundheitswesen ist vorbei. Ob nun primär durch Zwang von außen oder durch technologische Notwendigkeit von innen angetrieben, die Zukunft gehört offenen, vernetzten Plattformen.
Genau. Die Debatte zeigt ja, dass die Wahrheit wahrscheinlich in der Wechselwirkung beider Kräfte liegt. Die Technologie hat die Tür geöffnet und das Gesetz hat alle hindurchgestoßen. Was jetzt wirklich spannend wird und wo es noch viel zu ergründen gibt, ist die Frage, welche Rolle der Patient in diesem neuen Ökosystem spielen wird, wenn seine Daten dank dieser Transformation endlich frei und sicher fließen können.